Wir sind in der Bildungsarbeit mit sich verändernden gesellschaftlichen Realitäten konfrontiert. Was sind die sich daraus ergebenden Herausforderungen und wie können wir Schule dafür stärken? Wie kann Schule zu einem vielfältigen, weltoffenen Erfahrungsraum für alle Kinder werden? Und warum brauchen wir dafür mehr Diversitätskompetenz und Multiprofessionalität? Mein Name ist Mario Rieder und ich erzähle mehr darüber gleich in Freiräume, Bildung, die ermöglicht und beteiligt. Ja, willkommen zurück bei der ersten Themenfolge von Freiräume. Beginnen möchte ich diese mit meiner eigenen Bildungsgeschichte. Nicht, weil diese jetzt so spektakulär und einzigartig ist, sondern einfach, weil diese durchaus bestimmend war für den Weg, den ich gegangen bin und vor allem auch für meinen Blick auf Bildung. Ich bin in Tirol aufgewachsen und war in meiner Familie der Erste, der die Chance hatte, eine höhere Schule zu besuchen und zu absolvieren. Ermöglicht wurde das in erster Linie durch meine Großmutter, bei der ich großteils aufgewachsen bin, der es aus ihrer politischen Haltung heraus wichtig war, dass aus dem Buben etwas wird. Aufstieg durch Bildung. Und durch eine Volksschullehrerin, deren Aufmerksamkeit ich offensichtlich wecken konnte und die mich mit ihren Mitteln bestmöglich förderte. Erleichtert wurde dieser Weg durch die Bildungsreformen der Kreisky-Ära, die soziale Hürden beseitigte oder zumindest verringerte. Was ich davon für mich und meine Bildungsarbeit der letzten 40 Jahre mitgenommen habe, es darf eben nicht von diesen glücklichen Zufällen abhängen, etwa eine solche Oma oder eine solche Lehrerin zu haben, die ein Kind in dieser Weise wahrnehmen und bestärken. Wir müssen Bildung so gestalten, dass sie jedem Kind diese Wege öffnet, unabhängig vom Geldbeutel oder dem Schulabschluss oder der Herkunft der Eltern. Was ich von meiner persönlichen Bildungsgeschichte auch mitgenommen habe, wie wichtig es ist, finanzielle und bürokratische Hürden im Zugang zu Bildung zu beseitigen, wie es zu meiner Schulzeit etwa durch das sogenannte Gratis-Schulbuch, die Schülerfreifahrt und den offenen Zugang zu höheren Schulen war. Ich weiß auch, was es bedeutet, sich ohne besonderes Lernumfeld zu Hause durch die Schule und deren Anforderungen auf sich selbst gestellt durchzuarbeiten, ohne Lernressourcen wie einer hilfreichen Bibliothek im Wohnzimmer und mit Hausaufgaben, die am Küchentisch erledigt werden müssen. Und ich kenne vor allem das Gefühl sehr gut, irgendwie nicht am richtigen Platz zu sein, nicht dazuzugehören, mich auf einem fremden Terrain zu bewegen, das ich nicht kenne, anderen aber offensichtlich ganz gut vertraut ist. Das war jetzt vielleicht nicht unbedingt so im noch vertrauten Umfeld der Volksschule, aber spätestens dann im Gymnasium, in das ich als ziemlich Einziger aus meiner Klasse wechseln konnte. Und damit sind wir beim Kern dessen, worauf wir achten müssen, wenn wir Schule so gestalten wollen, dass jedes Kind mit seinen Möglichkeiten bestmöglich gefördert wird. Das heißt, unser Blick muss sich radikal darauf richten, was Kinder brauchen, um sich gut zu entwickeln, welche Schule Kinder brauchen. Also, wie es die Bildungsforscherin Esther Dominik Klein auf den Punkt gebracht hat, The School Children Deserve. Denn genau das ist der wesentliche Faktor, der über den sogenannten Schulerfolg entscheidet. Nämlich, inwieweit Kinder und Jugendliche Schule als einen Ort erfahren und erleben, an dem sie wahrgenommen werden und gestärkt werden, in dem, wie sie sind, in ihrer Vielfalt. Und wo sie am richtigen Ort sind, den sie als ihre Schule, ihr stärkendes Umfeld erfahren, dem sie auch vertrauen und als Ort, den sie auch als Lernumfeld für sich offen zugänglich nutzen können. Insofern besteht dieser Schulerfolg ja auch nicht darin, ob Kinder und Jugendliche trotz aller möglicher Hürden erfolgreich die Schule bewältigen und schaffen, sondern umgekehrt darin, ob Schule darin erfolgreich ist, sie in diesem Sinn wahrzunehmen und sie auf ihren Bildungswegen gut zu unterstützen. Und wir wissen ja aus der Bildungsforschung schon lange, dass es vor allem auch der Blick auf die Kinder ist, der über diesen sogenannten Schulerfolg entscheidet. Dass es die oft sehr pauschalen Zuordnungen und Zuschreibungen sind, abwertend oder aufwertend, einschließend oder ausschließend, die diesen Schulerfolg als wichtiger Faktor positiv oder negativ beeinflussen, als wichtiger Faktor neben dem sozioökonomischen Hintergrund oder dem Bildungsgrad der Eltern. Auch wenn diese Zuschreibungen vielleicht durchaus auch gut gemeint sein mögen. Kinder werden leider in pädagogischen Kontexten oft pauschal Eigenschaften oder Verhaltensweisen und damit auch Möglichkeiten und Potenziale zugeschrieben, aufgrund des sozialen und kulturellen Milieus, aus dem sie kommen, aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Familiensprachen, ihrer Religion oder ihres Aussehens. So wie etwa ein Vater feststellte, von dem der deutsche Migrationsforscher und Pädagoge Mark Terkisidis in einem Vortrag erzählte, der meinte, meine Kinder kommen türkischer aus der Schule, als sie reingehen. Und diese Zuschreibungen blockieren als vorgefertigte Bilder und Annahmen die Wahrnehmung des konkreten Kindes, seiner jeweiligen Individualität, beziehungsweise reduzieren es auf seine Herkunft und sein Umfeld. Und werden dann oft auch von den Kindern oder Jugendlichen als Selbstzuschreibungen, als selbstzugewiesene Rolle übernommen und verfestigt. Ein Phänomen, das in der Sozialpsychologie als Stereotype Threat beschrieben wird, als sozusagen als Self-Fulfilling Prophecy, die dann auftritt, wenn Menschen befürchten, aufgrund von Vorteilen oder Stereotypen über ihre Person als weniger begabt oder unfähig eingeschätzt und negativ beurteilt zu werden. Eine aufschlussreiche empirische Untersuchung dazu, wie diese Mechanismen die schulischen Leistungen von Schülerinnen mit Migrationsbiografien negativ beeinflussen können und was wir dagegen tun können, hat die Salzburger Psychologin und Bildungswissenschaftlerin Halima Moscewitsch erstellt. Den Literaturhinweis zu diesem Buch habe ich in den Shownotes hinterlegt. Das bedeutet vor allem, wir müssen darauf achten, jedes Kind in seiner Einzigartigkeit, seiner Persönlichkeit zu sehen. Zugleich ist es wichtig, eine Wahrnehmung der Normalität und Selbstverständlichkeit herzustellen, dass Kinder aus ganz unterschiedlichen sozialen, kulturellen und sprachlichen Lebenskontexten an unseren Bildungseinrichtungen miteinander lernen. Und unsere Bildungseinrichtungen und unsere pädagogische Arbeit darauf ausrichten. Wir müssen uns daher im Kontext Schule und Bildung von unrealistischen und überzogenen Normalitätsansprüchen und Harmonieerwartungen lösen und diese an die Realität anpassen und uns daher spätestens jetzt von normativen Integrationsvorstellungen verabschieden, wie es Mark Terkisidis, den ich vorher schon erwähnt habe, treffend auf den Punkt bringt, mit der Frage, was denn die Norm sei angesichts der Tatsache, dass in deutschen Großstädten die Mehrheit der Kinder und Jugendlichen über einen sogenannten Migrationshintergrund verfügt. Das heißt, dass zumindest ein Elternteil noch selbst zugewandert ist. Diese gesellschaftliche Realität einer sogenannten postmigrantischen Gesellschaft bedeutet, dass wir Migration längst nicht mehr als Ausnahme und Abweichung von einer postulierten Normalität einer Mehrheitsgesellschaft begreifen können, sondern als dauerhafte Realität in unserer Gesellschaft zur Kenntnis nehmen sollten. Und Migration und die daraus resultierende Pluralität und Diversität, und damit auch Mehrsprachigkeit längst nicht mehr als Randthema oder vorübergehendes Phänomen sehen können, sondern als ein gesellschaftlich zentrales Handlungsfeld, auch für politisches Handeln, nicht zuletzt in der Bildungspolitik und somit auch handlungsanleitend für alle Bildungseinrichtungen. Alles andere wäre pure Realitätsverweigerung. Wir haben in unserer Gesellschaft und damit auch an den Schulen Kinder mit wachsend unterschiedlichen und heterogenen, oft internationalen Familiengeschichten, mit sehr diversen sozialen Realitäten und kulturellen Leitbildern, Konfessionen, Lebensweisen und auch vielzähligen Erst- und Familiensprachen. Und das alles auch mit all den Verwerfungen und Vieldeutigkeiten und Widersprüchen, die das für die Kinder und deren Familien bedeutet. Das heißt, dass veraltete einfache Schubladen wie Migrationshintergrund oder eine Trennung zwischen Deutsch und Nichtdeutsch nicht mehr als Erklärungs- und Handlungsmuster funktionieren und an dieser komplexen Realität völlig vorbeigehen, die oft auch mit dem Begriff Superdiversität beschrieben wird. Anders als wir es in den 1970er bis 1990er Jahren in der schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit uns zumindest noch suggerieren konnten und als Grundlage dieser Bildungsarbeit machen konnten, gibt es diese vereinfachenden sprachlichen oder ethnisch-kulturellen Schubladen wie Türkisch oder BKS schon längst nicht mehr. Und wir müssen uns auch, wie gesagt, endgültig von der Fiktion verabschieden, es gäbe eine sozial und kulturell homogene Mehrheit von Kindern als Standard an den Schulen, an der sich Unterricht orientiert und in die wir Kinder aus anderen sozialen und kulturellen Kontexten sozusagen hineinintegrieren, im Sinn von anpassen, beziehungsweise in separate, sogenannte Fördergruppen abschieben, mögen sie nun Ausländerklassen heißen wie noch vor 30 Jahren oder aktuell Deutschförderklassen und dort als Sonderfälle, als Problemfälle speziell behandeln müssen, bis sie in diese Norm hineinpassen. Nicht Kinder müssen sich daher dorthin bewegen, wo Schule sich von einer überholten bildungsbürgerlichen Normalitätsvorstellung ausgehend verortet und sich dort hinein integrieren, also anpassen im Sinn von normgerecht werden, sondern Schule muss sich ebenso wie andere Bildungseinrichtungen dorthin öffnen und bewegen, wo die Kinder und ihre Familien mit ihren vielfältigen Lebensrealitäten sind. Nicht zuletzt auch durch eine diskriminierungskritische Selbstreflexion und durch die bewusst gestaltete Stärkung der Diversitätskompetenz von Bildungseinrichtungen in ihrer Organisation, in ihrer Kommunikation und vor allem auch in ihrer personellen Aufstellung. Nicht zuletzt auch, was Leitungsfunktionen betrifft, im Sinn der Sichtbarmachung dieser Diversität und damit der Repräsentanz und der aktiven Teilhabe aller in unserer Gesellschaft. Somit auch als ein wichtiger Schritt zur Demokratisierung von Schule. Schulen und andere Bildungseinrichtungen sind aber nicht nur durch die Auswirkungen von Migration, sondern auch durch andere gesellschaftliche Entwicklungen mit sich stark verändernden und immer komplexer werdenden Herausforderungen konfrontiert. Aktuelle Herausforderungen, die sich aus weltweiten Krisensituationen ergeben, wie Klimawandel, Kriege, Pandemien, Wirtschaftskrisen, aber auch aus der veränderten gesellschaftlichen Situation von Familien, einerseits durch die wachsende Zahl von armutsgefährdeten Familien mit existenziellen Sorgen, andererseits aus der erhöhten Berufstätigkeit von Eltern. Eine Konsequenz dieser Entwicklungen ist auch, dass Kinder und Jugendliche so viel Zeit wie noch nie in Bildungseinrichtungen wie Kindergärten und Schulen verbringen. Bildungseinrichtungen müssen somit vieles an Aufgaben und Funktionen übernehmen, die früher durch die Familien abgedeckt wurden, die das heute aus den vorhin genannten und auch noch anderen Gründen in vielen Fällen nicht mehr leisten können. Unabhängig davon, wie das jetzt bewertet wird und ob man das jetzt gut oder schlecht findet, ist auch das eine Realität, von der in der Ausrichtung und Gestaltung der Arbeit von Schulen auszugehen ist. Das bedeutet in seiner Konsequenz, Schule ist schon längst nicht mehr eine reine Unterrichtsanstalt, sondern, so der deutsche Bildungsexperte Aladin El-Mafalani, hier findet Kindheit statt. Kindheit auch mit all den Sehnsüchten, den Wünschen, aber auch den Sorgen, Nöten, Ängsten und Krisen, denen sich Kinder und Jugendliche verstärkt ausgesetzt sehen. Davon abgeleitet muss sich unser Blick darauf richten, was brauchen Schulen, um diesen immer komplexer werdenden Herausforderungen zu begegnen. Andere und neue Herausforderungen erfordern auch immer andere Lösungen. Damit Schule diese Aufgaben erfüllen kann, muss sie sich somit grundsätzlich weiterentwickeln und verändern und vor allem auch diesen gesellschaftlichen Realitäten öffnen. Das bedeutet aus meiner Sicht, dass wir Schule neu und weiterdenken und organisieren sollten, wie etwa auch der eben genannte Bildungsexperte Aladin El-Mafalani wiederholt deponiert, auf den ich mich in den folgenden Ausführungen stark beziehe. Also eine Schule, die nicht mehr ausschließlich Unterricht, Lehrpläne und Benotungen als ihre zentrale Säule sieht und die herum sich alles andere anordnet, die Schülerinnen ebenso wie andere Aktivitäten, die an Schulen stattfinden. Eine Schule, die auch räumlich so organisiert ist, mit Fokus auf Unterricht in Klassenzimmern, in einem meistens mehr oder weniger großen rechteckigen Raum. Schule sollte sich weiterentwickeln und erweitern von diesem reinen Ort des Unterrichtens zu einem, wie El-Mafalani es nennt, umfassenden Erfahrungsraum für Kinder. Somit zu einer Schule, in der Unterrichten weiterhin eine wichtige Säule in der Vermittlung von Kompetenzen darstellt. Eine Schule, in der es aber auch eine zweite, ebenso wichtige Säule gibt. Einen Raum, in dem Kinder entdeckend vielfältige Erfahrungen machen können. Gerade auch in Bereichen, mit denen sie aufgrund ihres familiären und sozialen Umfelds sonst nicht oder kaum in Berührung kommen. Etwa Musik und Kunst, ebenso wie Natur, Bewegung oder auch Sport. Das sind wichtige Angebote, die Kindheiten gleicher machen können. Ob Kinder Zugang zum Spielen eines Musikinstruments haben, schwimmen lernen, experimentieren, Natur entdecken oder sich gesund ernähren, sollte nicht davon determiniert sein, in welche Familie und in welches soziale Umfeld sie geboren sind. Schulen müssten daher Orte für Kunst und Kultur werden mit Werkstätten, Ateliers, Gärten, Küchen, Sportmöglichkeiten und selbstverständlich auch Gesundheitsvorsorge. Wie es an Ganztagsschulen ansatzweise schon realisiert wird. Diese Aufgabe kann keinesfalls nur Lehrerinnen aufgebürdet werden und von ihnen erbracht werden. Was es für die Erweiterung von Schule, von einem Ort des Unterrichtens zu einem offenen, vielfältigen und spannenden Erfahrungsraum für Kinder braucht, sind Menschen, die ihre Lebenserfahrungen und ihre Berufserfahrungen aus den verschiedensten Lebensbereichen in die Schulen einbringen und die gemeinsam mit den Lehrerinnen an dieser Erweiterung von Schule zu einem Erfahrungsraum arbeiten. Ein Erfahrungsraum, in dem alle Kinder inspiriert und motiviert werden, die Welt für sich zu entdecken und für sich zu erobern, um eine Formulierung des bekannten deutschen Neurobiologen Gerald Hüther aufzugreifen. An Ganztagsschulen sind es oft Freizeitpädagoginnen, die in ihrer Arbeit mit den Kindern bereits viele Aspekte davon abdecken, die auch, zumindest in der Freizeitpädagogik in Wien, die ich ja sehr gut kenne, oft über sehr unterschiedliche, spannende Lebens- und Berufserfahrungen verfügen, oft mit internationalen Biografien sowie ein hohes Ausmaß an Mehrsprachigkeit. Nachdem ich 8 Jahre lang für die schulische Freizeitpädagogik in Wien verantwortlich war und die großartige Arbeit der Freizeitpädagoginnen sehr gut kenne und schätze und mir der Bereich daher sehr am Herzen liegt, werde ich in einer eigenen Folge dann einmal ausführlich über die besonderen Qualitäten dieser Freizeitpädagogik erzählen. Schulen als Erfahrungsraum können darüber hinaus aber auch noch vermehrt das brauchen, was in der deutschen Bildungsdiskussion mit multiprofessionellen Teams im weitesten Sinn gemeint wird. Das heißt, Schulen als Erfahrungsraum brauchen Menschen mit sozialpädagogischer oder psychologischer Kompetenz, darüber hinaus aber auch Menschen mit Lebens- und Berufserfahrungen aus ganz verschiedenen Bereichen, wie Kunst und Kultur, Handwerk und Technik, Natur und Ökologie, Gesundheit und vieles mehr, die an den Schulen tätig werden. Die Kinder bereichern, indem sie mit spannenden Projekten deren Freude und Neugierde am Entdecken und Gestalten der Welt wecken und die zugleich Lehrkräfte wesentlich entlasten, damit diese sich auf ihre Kernaufgaben, die pädagogisch Unterrichtenden, fokussieren können. Die multiprofessionellen Teams sind somit auch als komplementärer Bereich in den Schulen zur Arbeit von Lehrern und Lehrerinnen zu sehen. Womit diese Erweiterung schulischer Teams zu multiprofessionellen Teams als Nebeneffekt angesichts des viel diskutierten Lehrerinnenmangels auch zu einer Entlastung der Personal- und Arbeitssituation an Schulen führen könnten. Diese multiprofessionellen Teams sollten aber nicht mit dem verwechselt werden, was in Österreich unter dem Begriff Quereinsteigerinnen als Lösung der angespannten Personalsituation bei Lehrkräften versucht wird. Also Personen, die nicht über die entsprechende fundierte fachliche pädagogische Ausbildung von Lehrerinnen verfügen, aber deren Aufgaben übernehmen sollen. Was mehr als problematisch ist. Wie die Standardjournalistin Elisa Tomaselli es kürzlich in einem Kommentar auf den Punkt brachte: Beim Ärztemangel würde wohl niemand auf die Idee kommen, nach Quereinsteigerinnen als Lösung zu rufen, aber an den Schulen sei genau das seit Jahren der Fall. Oder würden Sie sich von jemand ärztlich behandeln lassen, der oder die mal rasch ein paar Basics gelernt hat? Oder Ihre Gastherme oder Elektroinstallation von Quereinsteigerinnen reparieren lassen? Wobei die persönliche Motivation vieler Quereinsteigerinnen für mich völlig außer Frage steht, die aus einem persönlichen Engagement heraus an Schulen tätig sein wollen und Kinder unterstützen und fördern wollen. Aber die dann oft damit alleingelassen und rasch überfordert und verheizt werden, wie ich auch aus persönlichen Gesprächen vermittelt bekommen habe. Wie auch die Schulen oft damit alleingelassen und überfordert werden, diese hochmotivierten Personen sinnvoll in den Unterrichtsalltag zu integrieren. Multiprofessionelle Teams unterscheiden sich von diesem Konzept der Quereinsteigerinnen grundlegend dadurch, dass die Personen, die in Schulen hereingeholt werden, eben nicht die zentralen Aufgaben von Lehrerinnen übernehmen sollen, sondern in anderer Form mit den Kindern arbeiten. Im Bereich, ich würde es mal so formulieren, des entdeckenden Erfahrungslernens. Wobei es auch dafür selbstverständlich eine gute grundlegende Vorbereitung und eine kontinuierliche externe Begleitung sowohl der Schulen als auch dieser Personen bräuchte. Mit der zusätzlichen Chance, dadurch Schulen zu bereichern, durch Menschen, die über sehr vielfältige, spannende Lebens- und Berufswege und damit auch unterschiedlichste berufliche, soziale, kulturelle Erfahrungen verfügen und die damit die verschiedenen Lebenswelten und Lebensrealitäten der Kinder und ihrer Familien spiegeln. Und auf diesem Weg wesentlich zu einer Öffnung von Schulen zur Welt beitragen können, sozial, kulturell und auch sprachlich. Damit wir solche Menschen motivieren können, sich und ihre Erfahrungen in die Arbeit der Schulen einzubringen, braucht es meines Erachtens aber auch klare Signale, dass sich die Schule von heute deutlich von jener unterscheidet, in der viele von diesen Menschen aufgrund ihrer Herkunft als Kinder und Jugendliche oft selbst negative, weil ausgrenzende und abwertende Erfahrungen gemacht haben und sie sich nicht wahrgenommen gefühlt haben. Dieses positive, ermutigende Signal gilt es gemeinsam und glaubwürdig zu setzen, mit einer Schule, die Haltung, Kooperation und Vertrauen fördert und nicht ausschließlich Leistung und Bewerten in den Mittelpunkt stellt. Einer Schule, die diskriminierungskritisch handelt und Diversität und Pluralität offen lebt und demokratisch und kollaborativ handelt. Eine Schule, wie wir sie, glaube ich, uns alle wünschen. Ja, das war's für heute. Bevor ich mich verabschiede, das angekündigte One More Thing, der Buchtipp zur heutigen Folge. Es ist das dreisprachige Buch »Der lange Winter der Migration« – Erzählungen, Comedy, Essays in Arabisch, Farsi und Deutsch. Alle Infos dazu und zu allem anderen, wie immer, in den Shownotes. Danke, dass ihr wieder dabei wart und ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Da wird es dann eine Reise ca. 100 Jahre in die Bildungsvergangenheit geben, in die spannende Geschichte und Tradition der demokratischen Bildungsarbeit der Volkshochschule Volksheim-Otterkring in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Bis dann!